Herzlich willkommen zu Die Filmanalyse. Heute mit Nosferatu von Robert Eggers. Nachdem Friedrich Wilhelm Murnau 1922 in einer freien Adaption von Bram Stokers Roman eine Figur schafft, die die Filmgeschichte prägen wird wie kaum eine andere, und nachdem Werner Herzog sich dann mit seinem Nosferatu-Film 1979 vor Murnau verneigt, kommt nun Robert Eggers daher und will nun was eigentlich tun? Sich nur verneigen? Nein. Eine eigene Version vorlegen? Man kann skeptisch sein, denn man kann hier sehr schnell erfahren, dass Robert Eggers zwar ein Regisseur ist, der die Versionen zuvor kennt, sie studiert hat, der sich aber doch mit seiner eigenen Version arg an den Vorbildern verhebt. Kommen wir zunächst zum Inhalt. Der Immobilienmakler Thomas Hutter soll aus der Hafenstadt Wisburg in die Karpaten aufbrechen, um dort einen Kaufvertrag mit einem mysteriösen Grafen namens Orlok abzuschließen. Graf Orlok wünscht in Wisburg ein altes, verfallenes Anwesen zu kaufen. Der Weg zu Orlok ist beschwerlich. Einheimische warnen Hutter davor, den Grafen zu besuchen. Endlich im Schloss angekommen, erwartet Hutter eine Schreckgestalt mit langen Fingernägeln, spitzen Schneidezähnen, einem merkwürdig deformierten, haarlosen Kopf, das Gesicht kalkweiß. Bald stellt sich heraus, dass es Orlok auf Hutters schöne Frau Ellen abgesehen hat und nicht nur auf das Anwesen. Orlok wird mit einem Schiff voller Ratten in Wisburg eintreffen und nicht nur Ellen, sondern die gesamte Bevölkerung tyrannisieren. Zudem bringt der Vampir die Pest in die Stadt. Davor schon schnappt der Häusermakler Renfield bzw. Gnock über und sieht sich als der treue Gehilfe des Grafen. Ellen wird in den Nächten dank gewisser telepathischer Kräfte bereits von dem Grafen beherrscht. Der wird sie immer wieder heimsuchen und über sein Begehren dann eines Tages nach frischem Blut den tödlichen Sonnenaufgang vergessen. So könnte man notdürftig die drei Filme zusammenfassen. Vergleichen wir aber dann die drei Fassungen, fällt als erstes auf, dass Robert Eggers sich entschieden hat, Hutters Ehefrau Ellen mehr Platz einzuräumen. Der Film beginnt mit ihr. Von Anfang an ist klar, dass sie schon seit ihrer Jugend mit einer unheimlichen Macht zu kommunizieren scheint. Irgendetwas ist besonders an ihr. Sie sagt doch, sie sei auserwählt. Was ihr zunächst schlaflose Nächte bereitet, sorgt bald für orgiastische Zustände und epileptische Anfälle. Man wird Ellen Äther verabreichen, sie festbinden, in ein Korsett einschnüren, aber bändigen kann man sie nicht. Das alles hat seinen Reiz und diese Fokusverschiebung wäre durchaus interessant, wenn nicht Robert Eggers, wie so häufig in seinen Filmen, den Fehler begehen würde, alles wahnsinnig zu überfrachten, es noch aufzuladen mit Okkultem, die Frage der Auserwähltheit wird immer wieder in den Mittelpunkt gerückt, ist sie von einem Satan beherrscht, muss da ein Exorzismus betrieben werden, was ist da eigentlich los? Eggers legt den Fokus stärker als die Fassungen zuvor auf die Sexualität. Und hier zeigt sich, dass wir eine Frau sehen, die sich nach Entgrenzung streckt, die aber in einer bürgerlichen Welt nicht vorgesehen ist. Auch damit könnte man jetzt arbeiten. Und in gewisser Weise ist Nosferatu dann nur die reine Verkörperung der sexuellen Macht, was man psychoanalytisch deuten könnte als die Triebe, die völlig enthemmt sind, die wir nicht zu bändigen wissen, dass da eine unheimliche Macht irgendwo in uns lauert. Und wenn diese ausbricht, dann sind wir verloren. Dann funktioniert auch die bürgerliche Domestikation nicht mehr. All das, ja, können wir dort auch sehen. Dadurch, dass der Film aber dann doch nicht stringent dieses Thema verfolgt, sondern auch noch das Okkulte mit einbringt, das Religiöse so dominant wird. All das sorgt dann dafür, dass wir Verwirrung erleben und auch damit die Spannung nachlässt. Eggers erzählt hier auch keine emanzipatorische Geschichte. Vielmehr wiederholt er recht unreflektiert Topoi wie die der schönen Leiche, der Hysterikerin, der Frau, deren Opfer für die Gesellschaft dann das Finstere besiegt. Es ist eine Mischung aus The Lighthouse und The Witch. Alles, was wir aus dem Eggers-Kosmos schon kennen, kommt hier noch einmal wieder. Aber die Klarheit fehlt, beziehungsweise da, wo Verwirrung gestiftet wird, wird sie irgendwann auch gar nicht mehr wieder aufgegriffen, sondern man lässt vieles so liegen. Murnau ging da anders vor. Sein Film ist sehr viel klarer erzählt, wenngleich Murnau wahrscheinlich nicht die Interpretation selbst vorgesehen hatte, die Siegfried Krakauer einige Jahre später aus dem Film herausglaubte. In dem berühmten Buch von Caligari zu Hitler schreibt Krakauer Folgendes. Eine Reihe von Filmen galt insbesondere der Schilderung von Tyrannen. In diesem Filmtypus hegten die Deutschen jener Zeit ein noch unentschiedenes, in der Wahl seiner Herrschaftsform noch freies Volk, keinerlei Illusionen über die möglichen Folgen der Tyrannei. Im Gegenteil, man gefiel sich in genauer Einzelschilderung ihrer Verbrechen und Leiden, die sie mit sich bringt. Und weiter schreibt dann Krakauer, es bleibt jedenfalls ein merkwürdiger Zufall, dass kaum ein Jahrzehnt später das nationalsozialistische Deutschland genau die Kombination physischer und seelischer Foltern, wie sie der deutsche Film seiner Zeit darstellte, in die Praxis umsetzen sollte. Unter den Filmen dieser ersten Reihe erfreute sich Nosferatu besonderer Geltung, weil er eine Welle von Filmvampiren nach sich zog. Krakauer schaut also hier psychologisch drauf, und zwar in dem Sinne, dass er wissen will, was denkt die Psyche einer Nation. Was wird dann zugleich aber auch durch das Kino schon vorausgeahnt? Ist also der dreuende Faschismus eigentlich schon sichtbar, wenn man nur genau auf Nosferatu blickt? Das Kino ahnte vielleicht etwas von dieser Massenpsychose. Tatsächlich gibt es viele Filme dieser Zeit, die von ähnlichen Spektakeln erzählen, von der Manipulation, die einzelne Figuren ausüben über andere, über eine ganze Stadt, so auch hier. Murnau hat, auch wenn er sich an Bram Stoker orientierte, ein ganz eigenständiges Werk geschaffen, und noch wichtiger als die Geschichte sind natürlich die Bildwelten, die Murnau kreiert hat, die so noch nicht da waren. Natürlich gab es Vampirdarstellungen in der Kunst, aber diese ikonischen Bilder, die Murnau mit seinem Hauptdarsteller Max Schreck geschaffen hat, diese sind so wichtig für die Filmgeschichte, dass man kaum Worte dafür findet. Die Wälder, die wir in dem Film sehen, die sehen wie gezeichnet aus. Die haben so etwas von einzeln verlorenen Stelen, diese Bäume, die dort stehen. Es ist zeitlos, was wir in Murnau erkennen, und es ist wunderschön. Es ist eine Ästhetik des Schreckens. Eggers orientiert sich auch immer wieder an Murnau, sehr stark sogar, wenn Hutters Weg zum Schloss führt, wenn er allein durch den Wald geht. Dann sehen wir Thomas Hutter, gespielt von Nicholas Hoult, wie er dort steht im Wald. Alles ist eisig, ist grau. Es erinnert an einen romantischen Kupferstich. Kameramann Jarin Blaschke hat hier alles gegeben. Geglückt sind auch die Szenen in der Hafenstadt. Da ist eine Lebendigkeit, die dann von dem Vampir ausgesaugt wird. Nur der eigentliche Horror, der misslingt. Der Film wird schlecht, ja geradezu grauslich, sobald Hutter auf den Grafen trifft, wenn wir in diesem finsteren Schloss sind und die meiste Zeit fast nichts zu Gesicht bekommen. Und dann vor allem auch, wenn das Spiel weitergeht, die Visionen und Psychosen von Ellen stärker werden, wenn Flammen lodern, wenn plötzlich solche Vampirangriffe, Übergriffe gezeigt werden, wenn das Fleischliche plötzlich ganz in den Mittelpunkt gerückt wird, wenn man also sich doch darauf versteift, Blut zu zeigen und fast ein paar Splatter-Effekte einführen möchte, sich aber dann doch noch ein bisschen bremsen kann dabei, dann wird der Film schwach. Und man fragt sich, warum wirkt das jetzt eigentlich nicht mehr so? Ja, wenn ein Film irgendwann zu finster ist und man eigentlich kaum noch was richtig sehen kann, dann ist es auch nichts. Aber das Problem ist tiefer liegend. Irgendwann bekommt dieser Film, obwohl er hochwertig produziert ist, mit wirklichen Könnern eigentlich, bekommt er einen B-Movie-Charakter. Und das scheint daran zu liegen, dass man eine schlechte Kombination gewählt hat aus digitalen Effekten und dem, was man tatsächlich nachgebaut hat, tatsächlich mit alten Optiken gedreht hat, mit realem Licht, das vorhanden war, mit Kerzenschein und all dem. Man hat aber dann das alles nochmal einem digitalen Prozess unterworfen, hat also dann Effekte hergezaubert, die tatsächlich das Handfeste, das Bodenständige verlassen. Und diese Effekte wirken dann mitunter so wie in irgendeiner Fantasy-Serie. Sie haben aber nicht mehr diese Gravität, die vorher vorhanden war und die wir so schätzen, sowohl bei Murnau als auch bei Herzog. Wir sehen hier also einmal mehr, dass also der Einsatz von Digitalisierung, und der ist hier an sich sparsam, viel sparsamer als in irgendwelchen Superheldenfilmen natürlich, dass dieser Einsatz häufig dafür sorgt, dass die Bilder zwar an sich perfekt designt sind, dass sie aber nicht mehr diese Wirkung haben, dass das Gespenstische, das Unheimliche dabei verloren geht. Es ist zudem so, dass man es nicht mit großen schauspielerischen Leistungen zu tun hat. Bill Skarsgård kann gar nicht viel machen als Nosferatu. Zombie-ähnlich muss er auftreten, oft sieht man ihn kaum, man sieht dann nur einen absurd großen Schnurrbart in seinem Gesicht. Max Schreck, der hat sein Gesicht für die Rolle ja weitgehend eingefroren und tatsächlich ist er so blutleer, dass wir gar nicht glauben können, dass das ein Mensch ist, der das spielt. Bei Kinski ist es anders, da sehen wir den Menschen in Nosferatu, wie er ganz nuancenreich spielt, wir sehen ja seine gesamte Gesichtsmuskulatur, wie Kinski es schafft, die einzelnen diese Muskeln zu bewegen, je nachdem, was er ausdrücken möchte. Das erleben wir hier mit diesem Nosferatu bei Robert Eggers an keiner Stelle. Hinzu kommt diese schon angesprochene Farbgestaltung, dass man so wenig sehen kann. Es ist ein monochromes Grau mit einem Stich Blau, aber es ist so langweilig eingeführt, dass man auch sagen kann, ja, wir haben es jetzt verstanden, dann dreh doch gleich einfach einen Schwarz-Weiß-Film, dann lass doch die Farbe weg, dann versuch daraus etwas zu machen. Die Kamera geht immer wieder rasch auf Situationen oder Personen zu, um dann abrupt anzuhalten, um dann vorsichtig hin und her zu schwenken, um uns in die Szenerie einzuführen. Das hat eine gewisse Dynamik, aber eine bedrohliche Stimmung will meist nicht aufkommen. Den Bildern haftet etwas Technisches an. Jetzt kann man natürlich einwenden, dass der Film immer etwas Technisches ist, natürlich. Aber hier ist es eher so, dass wir eine bloße Mechanik beobachten. Hinzu kommt, dass der Film viel zu lang ist. Er ist 30 beziehungsweise 40 Minuten länger als die Version von Murnau und Herzog. Die Dialoge wirken zudem aufgesagt. Es gibt ja ohnehin ein großes Dialogproblem bei Robert Eggers. Er ist kein guter Drehbuchautor und das merken wir hier einmal mehr. Naja, und wenn wir jetzt die schauspielerischen Leistungen vergleichen, bei Werner Herzog sehen wir Isabel Adjani als die zu Hause gebliebene Frau, die von Nosferatu heimgesucht wird. Wie wunderbar, ätherisch, zart spielt sie diese Rolle. Bei Lily Rose Depp sehen wir das in Ansätzen, aber diese Höhe einer Adjani erreicht sie natürlich nicht. Und Nicolas Ulz, der tritt in die Fußstapfen von Bruno Ganz, der allein schon durch sein Gesicht, durch seine ganzen Bewegungen aus dem 19. Jahrhundert zu kommen scheint. Das können wir bei Nicolas Ulz nicht sehen. Und Bill Skarsgård darf, wie gesagt, kaum etwas machen. Eggers Version ist zum Teil dann auch mehr ein Gothic-Fantasy-Spektakel. Da steckt zwar viel Handwerk im Film, doch am Ende sehen viele, viele Bilder dann künstlich generiert aus. Und das liegt auch an dem Color Grading, ganz klar. Was noch besonders störend ist an Robert Eggers Version, ist die aufdringliche Musik von Robert Carolan. Es ist 0815 Horrormusik, getragene, dramatische, fette Streicherklänge. Man erhält immer das, was man schon erwartet. Eine Mischung aus Neoromantik und Minimal Music ist zu hören. Ein Crescendo folgt auf das nächste, dann wieder kurz Stille und es geht von vorn los. Es ist eine sämige Orchestersoße, die mühsam hin und her schwappt. Sprechen wir noch einmal über Werner Herzog, der sagte, dass Murnaus Nosferatu unübertroffen sei, aber er hatte das Bedürfnis, sich vor diesem Film zu verneigen. Auch wenn es sich um eine Verneigung handelt, ist Werner Herzog etwas sehr Eigenständiges gelungen. Deshalb, weil er die Melancholie hineinbringt in das Werk. Es ging ja Werner Herzog darum, anzuknüpfen an die 20er Jahre. Das war das Credo des neuen deutschen Films. Man wollte ja eigentlich nicht in diese Problemfilmecke abdriften, sondern man wollte eigentlich auch diese große ästhetische Kunst des deutschen 20er Jahre Kinos wieder in die Gegenwart holen. Und diese Melancholie, die Werner Herzog hier schafft, die sehen wir von Anfang an, wenn wir die mumifizierten Leichen aufgenommen in Mexiko sehen. Da sind diese unglaublichen Innenräume von Henning von Gierke, die zu leben scheinen. Henning von Gierke legte Wert darauf, dass selbst in den Schubladen, die niemals aufgezogen werden, etwas drin liegt, damit diese Räume lebendig sind. Und das können wir hier tatsächlich meisterhaft erleben. Ebenso hat man sich bewusst oder unbewusst orientiert an niederländischen Meistern oder auch an Gemälden von Degas. Und dann ist dann natürlich der Magnet des Films Kinski, der keine 17 Minuten zu sehen ist in diesem Film und dennoch alles dominiert, uns tyrannisiert. Und dennoch ist er auch der zarte Melancholiker, der unter seiner Unsterblichkeit leidet. Bei Max Schreck, da sahen wir eigentlich nur eine Hülle, da sahen wir jemanden, der eigentlich nicht mehr menschlich ist. Ähnliches versucht jetzt auch Eggers, indem er auch Nosferatu sagen lässt, dass er nur das Verlangen sei. Aber damit wird zu wenig gemacht. Dann wäre das die psychoanalytische Deutung, die man weiter verfolgen müsste. Dem versperrt sich Werner Herzog, der die Psychoanalyse immer abgelehnt hat. Er will einen rätselhaften, melancholischen Charakter zeigen, der nicht in der Lage ist zu lieben, der aber doch ein Begehren hat, das sich nur schwer bändigen lässt. Das sehen wir vor allem in der Szene, in der Hutter sich beim Essen verletzt und es gibt ein wenig Blut. Das einzige Mal, dass wir überhaupt bei Werner Herzog Blut sehen. Und Klaus Kinski als Nosferatu bewegt sich dann auf diese Hand zu, schreckt zurück, will nicht an das Blut und will es doch und stürzt sich dann doch in Richtung Hand. Das ist so perfekt durchchoreografiert von Kinski. Das ist zum Niederknien schön, was wir dort sehen können. All das finden wir bei Robert Eggers nicht. Er lässt Bill Skarsgård gar nicht irgendetwas versuchen. Die ganze Zeit sehen wir eigentlich nur diesen merkwürdig großen Schnurrbart. Robert Eggers Vampir agiert überhaupt nicht. Er ist eigentlich so ein grauer Zombie, der immer irgendwo auftaucht, dann dasteht und was nun? Bei Werner Herzog sehen wir den Grafen, der nicht ganz Herr der Lage ist, der verzweifelt ist über sein Dasein, der traurig ist, der keine Liebe findet und Kinski verleiht dem Ausdruck. Auch dadurch, dass er so fremd und doch so nah wirkt und dass diese kleinen Verfremdungen, die stattfinden, dann für das Unheimliche sorgen. So erleben wir einen Kinski, der minutenlang offenbar nicht blinzeln muss. Werner Herzog lehnt die Psychoanalyse ebenso ab wie auch eine starke Politisierung. Bei ihm geht es nicht wie bei Murnau um eine Gesellschaftsanalyse oder so etwas. Robert Eggers hingegen versäumt es, eine überhaupt eigene Interpretation des Stoffes vorzulegen. Eggers ist wieder so begeistert von den Bildern und von sich selbst, dass er zwar mit zig Motiven, die er so kennt und die ihm einfallen, spielt, dass er damit jongliert, aber sie doch wieder fallen lässt. Der stärkere Fokus auf Ellen fördert nichts Neues zutage, sondern gerät eher regressiv. Dabei wäre ja zu fragen, gerade heute, wie es denn ist mit solchen Themen wie die Wiederkehr der Tyrannen oder die Absage an die Aufklärung. Robert Eggers bleibt damit also ein überschätzter Regisseur. Das zeigt sich besonders durch diesen Vergleich mit Herzog und Murnau. Bei Robert Eggers, ja, da schauen wir nur, aber sehen nicht. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.